Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und ich glaube, jeder von uns kennt den Satz, ich wollte nie so erziehen wie meine Eltern. Und trotzdem passiert es uns ab und an. Deshalb spreche ich heute mit der Familientherapeutin und Buchautorin Carina Thiemann über alte Muster, neue Wege und die kleinen und großen Herausforderungen, wenn wir versuchen, anders zu erziehen, nämlich liebevoller, bewusster und vielleicht auch ein Stück authentischer. Denn zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben und dem, was tatsächlich passiert, liegt oft ein spannender Weg. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Seit wir Kinder haben, hat sich bei uns zu Hause einiges verändert, vor allem was wir an unsere Haut und unsere Wäsche lassen. Wir achten einfach viel bewusster darauf, was drin steckt. Deshalb nutzen wir zu Hause die Frosch-Baby-Produkte, das Waschmittel, den Weichspüler, den Spülreiniger und seit kurzem auch den kleinen Fleckenzwerg. Der hilft sogar gegen richtig fiese Möhren oder Milchflecken. Und das alles ohne Mikroplastik und ohne Farb- oder Konservierungsstoffe. Was ich daran besonders mag, alle Produkte sind vegan und hypoallergen, also perfekt für sensible Babyhaut und Allergiker geeignet. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil ich weiß, sanft zur Haut, aber trotzdem kraftvolle Reinigung. Und ja, Froschbaby denkt auch an die Umwelt mit Nachfüllbeuteln und milden, pflanzlich basierten Inhaltsstoffen. Danke an Froschbaby für die Unterstützung und nun viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Babelli Podcasts. Heute mit der wunderbaren Carina. Hallo Carina, schön, dass du da bist.
Hallo Emmy, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich heute ganz besonders, mit dir mal über ein Thema zu sprechen, was wahrscheinlich alle Eltern beschäftigt. Es ist immer der Gedanke, jetzt habe ich das wieder so gemacht, wie ich es eigentlich nie machen wollte, beziehungsweise wie es meine Eltern gemacht haben und ich es nicht machen wollte. Warum passiert uns das denn eigentlich ständig, dass wir gerade, sag ich mal, in stressigen Situationen genauso reagieren, wie wir es eigentlich nicht machen wollten?
Ich nenne das transgenerationale Verstrickungen, ein bisschen ein kompliziertes, wichtig anmutendes Wort, was aber letzten Endes was ganz Schlichtes beschreibt, nämlich dieses Sammelsurium an Prägungen, Erfahrungen, was wir haben als Eltern und was wir ja manchmal ungewollt und ganz oft auch unbewusst als eine Art Schablone nutzen.
Und die ist wahrscheinlich ganz fest verankert in unserem Kopf und die können wir nicht so einfach abschalten. Aber deswegen gehen wir heute ins Gespräch, ob es da Möglichkeiten gibt, dass wir die Schablone vielleicht austauschen oder erneuern oder ersetzen oder wie man es auch immer sagen möchte. Also ich bin ja auch dreifach Mama und gerade so in Stresssituationen kommt man halt eher wieder in diese alten Erziehungsmuster rein. Und manchmal denkt man ja danach, Mist, ich wollte das doch nicht so machen. Aber kann man das auf die Stressfaktoren zurückführen? Also man hat ja Zeitmangel, man hat viel Druck vielleicht auch von außen. Welche Rolle spielen die Stressfaktoren?
Ja, witzigerweise sind die Stressfaktoren ja oft der Ursprung und Ausdruck, also beides, sowohl der Ursprung als auch der Ausdruck dessen, was wir eben an Schablone, an Prägung mitbekommen haben. Ich beschreibe in meinem neuen Buch Kindheit ohne Gepäck diese verschiedenen Cyclebreaker-Wunden, also eben genau diese Referenzmomente aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, die heute dazu führen, dass ich mich gestresst fühle. Nehmen wir das Beispiel, was du jetzt eingebracht hast mit dem Druck. Man hat irgendwie totalen Druck, egal auch mit welchem Alter, also in welchem Alter das eigene Kind ist, dass dieses Kind sich gut entwickelt, dass es gut auf seine Zukunft vorbereitet ist, dass es möglichst viele Förderangebote bekommt. Woher kommt dieser Druck eigentlich? Ja, der hat ganz oft seine Wurzel in zum Beispiel einer Leistungswunde, weil wir selber die Erfahrung gemacht haben, als wir Kinder waren, dass wir zum Beispiel sehr viel Lob und Anerkennung dafür bekommen haben, wenn wir gute Noten mit nach Hause gebracht haben. Das heißt, wir haben eben dieses Skript gespeichert von, aha, gute Performance, gute Leistung ist erstrebenswert. Da müssen wir immer wieder hin. Und auch ja, um jeden Preis irgendwie wieder hin, wenn das was ist, was seinerzeit in der Kindheit die Existenz gesichert hat. Was meine ich mit Existenz? Existenz für ein Kind ist ja immer die Bindung zum Elternteil. Also wenn ich sehe, mein Elternteil ist zugewandt, freundlich, fürsorglich, wenn ich eben diese guten Noten nach Hause bringe oder wenn ich ganz brav bin oder wenn ich keine Umstände mache oder, dann verknüpfe ich das eben in der Kindheit mit dem Learning, so kann ich gut überleben. Und weil du den Stress angesprochen hast, gerade wenn ich im Stress bin, bin ich ja nicht mehr so souverän, dass ich mir Gedanken mache, wie möchte ich mich jetzt verhalten? Welche Wortwahl ist jetzt passend? Sondern in diesem Moment greife ich auf das zurück, was für mich am naheliegendsten ist. Und das ist eben oft diese unbewusste Prägung, ne? Das ist dann diese Stressreaktion, dieser Autopilot, auf den ich leicht zurückgreifen kann. Und deswegen ist es so ein fieser Teufelskreis, weil ich eben Erfahrungen gemacht habe, die vielleicht schmerzvoll waren, weil wir wollen als Kinder eigentlich bedingungslos geliebt werden und nicht nur, wenn wir gute Noten bringen. Wir brauchen ja auch gerade dann, wenn wir vielleicht nicht so gute Leistung gebracht haben oder wenn wir traurig sind, wenn wir wütend sind, gerade dann brauchen wir eigentlich die elterliche Liebe. Wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht haben, ist das Risiko eben sehr hoch, dass wir das dann auch an die nächste Generation weitergeben, wenn wir selber Eltern sind.
Das war auch gerade mein Gedanke, dass man gerade, wenn man jetzt im Supermarkt ist, ne, und man hat irgendwie Stress und dann passiert irgendwas außerhalb der Reihe, dass das Gehirn dann auf Altes zurückgreift, auf das, was wir erlernt haben. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es denn möglich, in gerade solchen Situationen auf vielleicht Neues zuzugreifen oder Neues dann anzuwenden, weil ich stelle mir das einfach unheimlich schwierig vor. Das ist ja wie so ein Autopilot, der im Kopf ist und plötzlich soll der auf ein anderes System zugreifen. Wie können wir das machen? Wie kann ich das auch als Mama umsetzen?
Der allererste und wichtigste Schritt ist eben erstmal dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass wir diesen Autopiloten haben. Und damit ist ganz vielen Menschen schon mal geholfen und dann auch gleich wieder ins Fleisch geschnitten, wenn einem auf einmal bewusst wird, was man den ganzen Tag eigentlich so für, ich nenne sie sinnlos Auflagen, verfolgt, dann kann es den Leidensdruck erstmal erhöhen. Ja, wenn man so wirklich diese Brille aufsetzt, des Cycle Breakings, also dass ich möchte eben anders, ich möchte es anders machen als meine Eltern und dann feststellt, an wie vielen Stellen man da eigentlich in diese Fallen tappt, kann es erstmal wehtun. Deswegen ist mir ganz wichtig, da immer offen drüber zu sprechen, weil diese Erstverschlechterung oder diese Erstverschlimmerung ganz, ganz oft der Fall ist. Das ist nur einer von vier Schritten, den ich in Kindheit ohne Gepäck beschreibe. Der nächste ist Erkenntnisse und Klarheit gewinnen. Und mit Klarheit gewinnen meine ich zum Beispiel zu hinterfragen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig in meinem Familienleben? Welche Werte sind meine Herzenswerte? Du hast das Beispiel im Supermarkt gebracht. Ist es wirklich, entspricht es meiner, ich sag mal, puren Essenz, meinem tiefsten Kern, dass wir angepasste, konforme, regelkonforme Leute sind und niemanden da irgendwie verärgern damit, dass das Kind jetzt da, keine Ahnung, die Milchschnitte nicht bekommt und deswegen erstmal komplett ist.
Bloß nicht auffallen, ne? Dieses.
Bloß nicht auffallen, genau. Kommen vielleicht aus der Cycle-Breaker-Wunde der Überangepasstheit, die gibt's nämlich auch. Oder ist es mir nicht wichtiger, dass mein Kind, was in Not ist, was jetzt gerade noch nicht gut verkraften kann, dass es keine Milchschnitte bekommt, eine fürsorgliche und zugewandte Begleitung bekommt? Das heißt nicht, dass ich die Milchschnitte kaufen muss. Ja, das heißt, dass ich diesen Moment vielleicht für mich nutzen möchte, damit mein Kind sieht, auch wenn ich mal was nicht bekomme, auch wenn es Grenzen gibt, bin ich geliebt und gehalten. Für viele Eltern ist das ein krasser Widerspruch, weil Grenzen ganz oft einhergingen mit einem Beziehungsabbruch. Wenn du nicht brav bist, geh auf dein Zimmer. Wenn du jetzt wütend bist, dann beruhig dich. Und wenn du wieder normal bist, kannst du zurückkommen. Und wenn wir jetzt als Eltern das anders machen wollen, dann brauchen wir eben erstmal diese Klarheit, was sind meine Herzenswerte? Was möchte ich auch in Kauf nehmen? Ich sage immer, es ist hart, im Supermarkt das Kind so im Griff zu halten, dass es eben nicht auffällt. Und es wird hart, in Kauf zu nehmen, dass andere Menschen vielleicht komisch gucken oder irgendwie blöden Kommentar ablassen. Und dann choose your heart. Für welches hart möchtest du gehen? Und da kann ich als Familientherapeutin auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern jeder darf da für sich gucken, was sind eben meine Werte und was ist mir wichtig. So, also wenn ich dieses Wissen habe, diese Klarheit habe, dann kann ich noch ein bisschen tiefer graben und Zusammenhänge aufdecken. Warum ist es eben zum Beispiel so stressig für mich, wenn die anderen gucken? Was habe ich da auch für Referenzerfahrungen gemacht? Was habe ich für Sätze mitbekommen? Wie zum Beispiel eben, was sagen denn die Leute, wenn die das mitbekommen? Ne? Wo ist da einfach schon so ein Grundstress, so ein Grundnormal auch an Anspannung? Oh Gott, wenn die Leute gucken, dann habe ich das Gefühl, ich sterbe. Und dann probiere ich mal was Neues aus. Ich bin sehr verliebt in das spielerische Experimentieren. Und ich sage immer, tu doch mal so, als ob es scheißegal wäre, was die Leute sagen. Es muss dir nicht egal sein, ne? Ich weiß, es ist super wichtig und du hast wirklich Ängste, die du da durchstehst. Aber wenn wir jetzt nur mal ausprobieren würden, wie es wäre, wenn du da gar keinen Cent drauf geben würdest. Wie wäre das dann? Ne, und so machen wir so ein bisschen unsere Realität auf für diesen Musterbruch, weil wir erstmal antesten können und das ist für viele gut möglich und vorstellbar, als wenn ich jetzt sage, ja, egal, zieh's doch einfach durch, ne, das ist eigentlich dann ja das Gleiche in Grün, reg dich nicht auf, lass, es kann dir einfach egal sein, sondern wir brauchen, und das ist wirklich ein sehr vielversprechender Schritt, so ein kleines sich drauf einlassen, dass es auch anders laufen könnte, so ein spielerisches Antesten.
Ich bin noch ein bisschen erstaunt von deinem Beispiel, oder was heißt erstaunt, aber ich fand das so witzig, weil ich habe genau das neulich im Supermarkt nämlich erlebt, dass ein Kind wirklich Scheibe gespielt hat, weil es wahrscheinlich irgendwas nicht bekommen hat. Ich habe die Vorgeschichte nicht mitbekommen und der Mutter war das einfach mal total egal. Und dieses Kind, ich habe es schon vorne am Eingang, die Supermärkte sind ja alle gleich gestrickt, schon vorne im Obst- und Gemüseabteil gehört, wie es ganz hinten am anderen Ende des riesigen Supermarktes geschrien hat. Und ich habe es auch noch gehört, als ich dann rausgegangen bin. Und dann habe ich gedacht, krass, was die Mutter gerade mitmacht. Also mein Gefühl galt eher der Mutter, weil ich gedacht habe, Mann, das muss ja wahnsinnig stressig sein.
Es kann sein, dass es für diese Mutter sehr stressig war. Es kann auch sein, dass sie das mit totaler Gelassenheit gemacht hat. Also da, genau, kann man einfach schauen, wie man sich seine Realität sozusagen und seine Geschichten bauen und basteln will. Wenn ich mir natürlich immer erzähle, und das ist halt ein krasses kollektives Erbe, was wir haben. Gefühle sind schwer, sind anstrengend und das ist alles eher so lieber unter den Teppich kehren, als dass wir uns dem stellen, ja klar, dann ist es natürlich schlimm und man muss sich dolle abgrenzen und dolle fokussieren. Wenn ich aber mit einer anderen Haltung daran gehe, von ja, mein Kind übt gerade noch fühlen, mein Kind übt gerade noch, sich auch in der Gesellschaft einzufügen, weil natürlich wollen wir grundsätzlich ja jetzt nicht einen neuen Standard von jeder schmeißt sich schreiend auf den Boden, wenn er irgendwas nicht bekommt. Ja, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wir wollen schon gut miteinander auskommen und ein gutes Emotionsmanagement haben. Kinder üben das halt noch. Und viele von uns durften es nicht so üben, haben deswegen ganz viele unterdrückte Gefühle, die dann ja an manchen Stellen eben rausplatzen, in der Regel im Kontakt mit dem Kind. Und dann haben wir oft genug auch die Menschen beobachtet im Supermarkt, Mütter und Väter, die ganz hart im Herzen geworden sind, die ganz fies zu ihren Kindern geworden sind. Und ich lebe so die totale Haltung von No Judging, weil ich einfach als Familientherapeutin ja bis in die Tiefe gute Gründe kenne und ja weiß, was da einfach auch für Geschichten und für Prägungen dahinter stecken. Und gleichzeitig kann es einfach auch verändert werden. Und es muss nicht anstrengend sein, Gefühle zu begleiten, sondern es kann auch mit spielerischer Leichtigkeit gelingen. Auch wenn man sich das manchmal gar nicht so vorstellen kann noch.
Du hast gerade gesagt, dass die Generation das ist, die, wo die Gefühle unterdrückt wurden. Darfst jetzt nicht traurig sein oder hör auf jetzt wütend zu sein oder wo das einfach so abgetan wurde. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird halt von der Gesellschaft auch erwartet von der nächsten Generation. Und dass wir da noch nicht so open-minded sind. Ja, wir sind einfach noch nicht offen dafür. Nicht alle, ich will jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ich glaube, es gibt relativ viele in meiner oder auch der nächsthöheren Generation, wo das einfach noch so erwartet wird. Und jetzt hast du sie schon angesprochen, die Erziehungsmuster, die wir natürlich mitbekommen haben. Was meinst du denn, welche sind die hartnäckigsten, die sich relativ doll halten und die wir vielleicht auch am meisten an die nächste Generation weitergeben?
Ja, da fällt mir als allererstes das Bagatellisieren ein, also das Kleinreden, was eben genau dieses ist. Ist doch nicht so schlimm, ist doch nichts passiert. Und wenn man das sich historisch so ein bisschen anschaut, war es eben so, dass Gefühle ganz arg unterdrückt wurden und gar nicht gern gesehen waren und man da am besten gar nicht drüber sprechen und sie auch gar nicht ausdrücken sollte. Dann kam die bedürfnisorientierte oder bindungsorientierte Bewegung und so ein bisschen ist das in ein anderes Extrem gekippt, nämlich dass manches auch dramatisiert wurde. Das ist ein zweites Erziehungsmuster, was wir einfach bei jetzt heutigen Eltern mit Kleinkindern und jugendlichen Kindern beobachten, dass deren Bedürfnisse und Gefühle unbegrenzt viel Raum einnehmen dürfen. Das heißt, es scheint so ein bisschen eine Kompensation gerade am Start zu sein, ja, von dem, was eben über Jahrzehnte und Jahrhunderte unterdrückt wurde und jetzt ganz viel Raum bekommt. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch die Menschen, die weiterhin bagatellisieren und disvalidieren, also das Kleinreden und dem keinen Raum geben. Aber es gibt eben auch dieses Phänomen von ganz groß machen und zum Beispiel auch keine Grenzen mehr setzen, was dann eigentlich das gleiche in Grün ist wie vorher. Weil worum es eigentlich geht, wenn wir Kinder begleiten, ist sie zu sehen und sie gut zu begleiten in ihrem Wachstum und in ihrer Entwicklung. Und das ist einfach gar nicht so leicht.
Das ist überhaupt nicht einfach. Und ich habe mir jetzt auch noch aufgeschrieben, es gibt ja auch diesen berühmt-berüchtigten Satz, weil ich es sage. Mhm. Ja, und das höre ich auch ganz oft so auf Spielplätzen. Wir gehen jetzt nach Hause, weil ich es sage. Aber es ist so ohne Begründung. Die Entscheidungen werden einfach ohne Erklärung durchgesetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein Erziehungsmuster, was noch so in den Köpfen drin steckt.
Da geht's ja ganz viel um Macht und Einfluss. Als Eltern haben wir mehr Macht. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir entscheiden, wo wir leben. Wir entscheiden, was wir einkaufen. Wir entscheiden, was wir auch für, in was für einer Struktur wir sind. Schicken wir unsere Kinder auf die Regelschule oder sind wir digitale Nomaden? Das sind alles weitestgehend unsere Entscheidungen, denen die Kinder, ja, ausgeliefert sind, wenn man es mal so knallhart formuliert. Und wenn wir uns dann schwer damit tun, das sozusagen zu füllen, das auch zu verargumentieren und dahinter zu stehen, weil es vielleicht auch ein bisschen auf bröckeligen Beinen steht oder auf einem bröckeligen Fundament steht, dann entsteht so eine Aussage wie, weil ich es jetzt sage. Da habe ich einen Moment, in dem ich nicht in meiner souveränen Erwachsenenführung bin, in der ich eben klar bin, in der ich weiß, es ist jetzt einfach dran, vom Spielplatz runterzugehen oder eben keine Milchschnitte zu kaufen. Sondern da kommt ja dann ein Anteil in mir, der sich plötzlich ganz arg ohnmächtig fühlt nach oben. Ja, der eben das nicht halten kann und der dann nicht die Führung übernehmen kann, sondern der sich irgendeinen Strohhalm greift, Autopilot von früher, was habe ich als Kind gehört? Ach ja, meine Eltern, die haben auch manchmal gesagt, weil ich das jetzt sage. Dann greife ich nach diesem Strohhalm und ja, gebe das halt so weiter. Dabei ist es gar nicht nötig. Ich darf meine Entscheidungen treffen als Elternteil. Ich darf mir dafür auch kurz Zeit nehmen. Ich darf kurz überlegen, ist jetzt der Moment, wo wir gehen? Ist jetzt der Moment, wo ich noch eine Kugel Eis kaufen möchte oder nicht? Und das sind einfach eine Menge Entscheidungen, die man jeden Tag treffen muss. Und da darf man als Elternteil einfach auch, wie soll ich sagen, sich so ein bisschen dran gewöhnen, sich so ein bisschen auch reinentspannen. Ja, das ist mein Job, viele Entscheidungen zu treffen, ne, und damit souveräner werden. Dafür brauche ich aber genau diesen elterlichen, führenden Anteil und ich kann das nicht aus dem ohnmächtigen, überforderten, eigentlich hilflosen, kindlichen Anteil machen, der aber bei vielen Menschen aktiv wird, weil ein weiteres Phänomen, was eben viele Menschen beschäftigt, ist die sogenannte Parentifizierung. Das heißt, wenn ich eben als Kind zu früh zu viel Verantwortung übernehmen musste, die eigentlich zu meinen Eltern gehört hat. Und es sind Dinge wie ganz praktische Dinge, ne? Da höre ich als Familientherapeuten Geschichten, wo Jugendliche die Stromrechnung bezahlen mussten, weil die Eltern sich da einfach nicht drum gekümmert haben. Oder wo Jugendliche oder auch wirklich verstörend junge Kinder sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern mussten und mit 4, 5 Jahren dann die Babys gewickelt haben oder versorgt haben, weil da keine Eltern am Start waren, keine Verantwortung übernommen haben. Ja, Das sind wirklich erschreckend viele Geschichten, die ich auch so höre. Oder auch, wenn es nur um dieses emotionale Begleiten geht und die Kinder damit alleine gelassen wurden, weil sie eben aufs Zimmer geschickt wurden. Dann kann es sein, dass man eben eine ganz schlechte Erfahrung mit der Übernahme von Verantwortung gemacht hat. Ja, weil man einfach gemerkt hat, das ist viel zu viel verlangt. Ich kann dem gar nicht gerecht werden. Und eigentlich ist man jetzt erwachsen. Eigentlich wäre es jetzt angebracht und angemessen, Verantwortung zu übernehmen. Im Körper, im System steckt aber noch diese krasse alte Erinnerung von Überforderung, von Erschöpfung, von Hilflosigkeit, die dann reaktiviert wird und eben ja ganz laut schreit sozusagen nach, ich sag nach Beälterung, also nach einer nachträglichen Erfüllung der unerfüllten Bedürfnisse.
Oh Gott, das ist aber ganz schön schwer. Wer soll mich nachbeeltern? Das ist jetzt die Frage.
Ja,
wer macht das?
Das ist das Fiese. Ich will's fast gar nicht sagen, weil das müssen wir selber machen. Das ist der Job von uns Cyclebreakern. Wir müssen uns selbst die gute Mutter, der gute Vater werden, die wir vermisst haben. Das müssen wir nicht alleine machen, sage ich gleich dazu. Dafür gibt's eben, wie bei uns bei Welt von unten, die Familienbegleitungen oder eben genau auch Angebote, Formate, wo wir das den Menschen zeigen. Aber das Ganze hat eigentlich eine schöne Komponente, eine ganz beeindruckende Komponente auch, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen realer Erfahrung und Erinnerung und dem, was wir uns in unserer Fantasie vorstellen und ausmalen. Und das ist unser Ass im Ärmel. Wir können über die sogenannte aktive Imagination, also über das bewusste Visualisieren, Bilder auf, also quasi sich vorstellen in der Fantasie, unseren inneren Kindern, die ja auch ein inneres Konzept sind, das schenken, was sie damals gebraucht hätten. Und denen das sagen, was sie damals hätten hören sollen. Wir machen das zum Beispiel mit der kombinierten inneren Kindarbeit. Das sind dann, das kann man sich ein bisschen wie Traumreisen vorstellen, wo man zurückreist in die Situation, wo man zum Beispiel sein Geschwister versorgen musste und sich dann einen Elternteil oder eine andere Hilfsperson dazustellt, die diesen Job übernimmt, ne, um mich da zu entlasten. Das ist getragen und begleitet von ganz, ganz vielen Emotionen. Noch dazu nutze ich sehr gerne die EFT-basierte Klopftechnik, wissenschaftlich fundierte Methode, mit der man eben auch seine Emotionen nochmal regulieren kann, die auch ganz viel in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen genutzt wird, wo wir genau diese Verwundungen eben versorgen können und diese Situationen natürlich nicht wegmachen können, aber von ihrer emotionalen Auswirkung her überschreiben können. Und das ist eine große Chance für uns, weil wir so wirklich unsere Geschichten und auch wie unsere Geschichten sich auswirken, auf eine Art überschreiben können und so sozusagen im Erwachsenenleben zu Menschen werden, die leben können, als hätten sie eine ganz stärkende und ganz bereichernde Kindheit gehabt.
Also nur, um das jetzt mal richtig zu verstehen. Ich muss es nochmal in meinen eigenen Worten wiedergeben, damit ich weiß, ob ich es verstanden habe. Zum Beispiel in meiner Kindheit, mein Papa ist zu See gefahren, der war oft nicht da, meine Mutter war viel arbeiten, ich war viel alleine. Ja, so jetzt, wenn ich mir vorstelle, so wie du das gerade sagst, ich mache die Augen zu, versetz mich nochmal in eine Situation, in der ich alleine war als Kind. Was hätte ich mir da gewünscht? Also, und dann stelle ich mir vor, meine Mutter wäre gekommen.
Zum Beispiel, oder du kannst auch damit arbeiten, dass die kleine Emmy, die ist da zum Beispiel traurig, fühlt sich verlassen. Ne? Das ist ja auch der Moment, wo Glaubenssätze und diese Überzeugungen stehen. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht hast du sowas wie, ach, ich bin immer auf mich allein gestellt. Ich kann mich auf niemanden verlassen, immer muss ich es alleine machen. Ne? Das sind dann eben so Sachen, die da ihren Ursprung haben und die ja voll krass auf unser heutiges Leben wirken und uns total einschränken eigentlich in unserer Freiheit und in unserer Lebensfreude. Und dann können wir zurückgehen zu diesem kleinen Ich und entweder können wir uns vorstellen, dass die Mama da gewesen wäre oder auch das heutige große Ich. Also weil du bist ja gereift, ja genau, da sind ja auch sehr, sehr viele Ressourcen in deinem Leben gewesen oder im Leben von allen Eltern und die sozusagen mit reinzunehmen und dieser Kleinen zur Seite zu stellen, damit die merkt, ich bin eigentlich gar nicht mehr alleine. Damals war ich's. Das ist die Validierung. Das war blöd. Das war anstrengend für mich. Da habe ich den Papa vermisst. Da habe ich mich gefragt, wo ist denn eigentlich die Mama? So, aber heute ist es eben nicht mehr so. Heute bin ich groß. Ich habe einen extremen Handlungsspielraum. Ich kann ganz, ganz viele Sachen machen und mir so eben erstmal im Innen helfen Und dann folgt ganz oft das Außen und wir stellen fest, ach krass, dann sitze ich auf einmal im Supermarkt und denke nicht mehr, oh, ich bin völlig auf mich allein gestellt, sondern ich mache zum Beispiel, und das ist wirklich immer wieder so beeindruckend, die Erfahrung, dass da ein total freundlicher Mensch kommt, sich dazusetzt und sagt, boah, was ist denn hier los? Ist schwierig, oder? Also das ist immer wieder total beeindruckend zu sehen, was diese innere Arbeit für Wellen auch im Außen schlägt.
Ja, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und ich muss auch sagen, ich glaube, man hat dann auch einfach unsere Psyche ist, glaube ich, ganz schön stark und kann, weil du es vorhin gesagt hast, kann nicht differenzieren zwischen, was ist wirklich passiert und was ist in Anführungszeichen nur eine Vorstellung. Deswegen finde ich, das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Auch wenn wir jetzt ein bisschen abgekommen sind. Deswegen lass uns noch mal kurz zurückgehen zum Thema, was machen wir eigentlich, wenn wir merken, oh Gott, ich handle jetzt so, wie ich es eigentlich nie wollte. Wenn man sich dann vielleicht selber verurteilt, ja, wie können denn Eltern lernen, mit dieser Verurteilung umzugehen? Weil das ist ja eigentlich das, was wir überhaupt nicht wollen. Das passt uns ja, denn das kommt ja dann noch on top.
Ja, absolut. Ja, auch diese Verurteilung ist ja eine Stimme in uns, der wir auf den Grund gehen können, deren Spur wir folgen können. Wofür habe ich so eine Stimme in mir, die mich so krass selber schlecht macht? Wozu dient mir das? Ganz oft ist es auch nur was Altes, was ich gehört habe, was ich irgendwie gespeichert habe oder auch was Fehlendes noch. Ich weiß gar nicht, Stichwort Konflikt- und Fehlerkultur, wie man sich verhält, wenn was schiefgelaufen ist, wie man das psychologisch sicher gestaltet. Das kenne ich gar nicht. Wir können das drehen. Ja, wir können anfangen, mit uns selber liebevoll zu sprechen. Dabei kann uns helfen, unsere eigene Familiengeschichte ein bisschen anzuschauen. Ich arbeite gerne mit dem Genogramm. Das kann man sich vorstellen, einfach wie ein Stammbaum. Und wenn man anfängt, das ein bisschen zu mal zu durchdringen und sich auch anschaut, wie ist es denn zum Beispiel in der Generation meiner Großeltern gewesen, wenn die einen Fehler gemacht haben. Das ist ja in aller Regel die Generation, die im Krieg war. Da hat im Zweifel hat einen ein Fehler das Leben gekostet. Und das ist mir immer so wichtig, weil also zu betonen, dass da wirklich gute Gründe hinterstecken, auch bei den Eltern, von denen wir uns ja jetzt in unserem Erziehungsstil abgrenzen wollen. Wir wollen es anders machen als die, aber die haben auch ihr Bestes gegeben und damit mildem Herzen drauf zu schauen. So, und wenn ich so ein bisschen einen besseren Überblick über meine Geschichte habe und verstehe, wo komme ich auch her, welche Menschen haben mich beeinflusst, dann passiert auf dieser Reise, da bröckelt dann ganz, ganz viel schon von diesen Herzmauern, die man hat und auch von dieser Härte gegenüber sich selbst. Und man stellt fest, wow, krass, eigentlich habe ich es ganz schön weit gebracht, obwohl an vielen Stellen gar nicht alles so gut gelaufen ist. Und ich kann anfangen, mir selber liebevoll zu begegnen. Und da zumindest versuchen, ja, mich da so ein bisschen drauf einzulassen, dass ich eben keine Versagerin bin, dass ich nicht eh alles falsch mache, sondern dass ich mein Bestes gebe, noch nicht immer das Wissen habe, noch nicht immer die Erfahrung habe. Gerade wenn man ein erstes Kind hat, erlebt man ja es auch exakt mit diesem Kind alles zum ersten Mal. Niemand sonst hat dieses Kind vorher gekannt und begleitet. Deswegen weiß auch niemand sonst, was jetzt gerade für euch gut ist, sondern ihr braucht eben eine neue Schablone, die euch stärkt, die euch hilft, gute Entscheidungen zu treffen.
Ich fand es gerade ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man nochmal in die Historie der Eltern und auch Großeltern reinguckt, weil das habe ich auch gemacht und erst dann so rückblickend verstanden, warum war mein Großvater eigentlich so, wie er war. Ne? Der war nämlich so der typische, strenge Großvater und es ging viel um Manieren, ja, das sich immer benehmen. Und dann kann man das selber auch so ein bisschen für sich abmildern. Ah, okay, das war so, weil denn man hat die Begründung für bestimmte Handlungsweisen. Heißt nicht, dass man die selber so machen sollte oder möchte, aber man hat zumindest erstmal ein bisschen mehr Verständnis dafür. Warum ist das eigentlich so bei denen gewesen?
Ja.
Ja, welches Leben haben die geführt? Und du hast es gerade schon gesagt, es ist die Kriegsgeneration oder die Nachkriegsgeneration teilweise. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, was damals erlebt wurde.
Ja.
Jetzt sind wir natürlich in einer ganz anderen Zeit angekommen. Wir sind in der Social-Media-Zeit angekommen. Und ich glaube, dass wir auch so von außen ganz viel gesellschaftlichen Druck bekommen. Welche Rolle spielen denn diese gesellschaftlichen Erwartungen und das Ideal der perfekten Eltern?
Ja, die spielen sicherlich eine große Rolle, weil sich natürlich Menschen nach Orientierung sehnen. Ja, gerade in einer Situation, die neu für einen ist, wenn man eben Eltern wird, das ist eine sehr vulnerable Phase im Leben und sie bleibt es eigentlich auch. Also mittlerweile begleite ich auch viele Menschen mit Jugendlichen oder sogar jungen Erwachsenenkindern und die Themen wiederholen sich ja auf eine Art, ne, so ein bisschen immer in anderer Ausführung sozusagen. Aber dieses irgendwo reinpassen, irgendwo dazugehören wollen, auch die Anerkennung bekommen, ja, nicht ausgestoßen werden, weil man etwas anders macht. Das ist natürlich jedem Menschen ein zutiefst verankertes Anliegen. Deswegen ist es gar nicht so leicht, da seinen eigenen Weg zu gehen, wenn man eben merkt, egal ob im Familiensystem oder im Stadtteil oder in der Kita oder in der Schule oder eben auch noch auf breiteren Ebenen quasi, probiert man was Neues aus. Also das ist einfach ein Spannungsfeld, was sich da auftut, was ich glaube aber trotzdem einfach hinterfragt werden muss. Weil was bringt es mir, wenn ich den Erwartungen entspreche und irgendwen anders zufrieden mache und irgendjemand sagt, ja, das machst du so toll und dabei selber total unglücklich.
Und das gar nicht zu einem selber passt, ne? Da ja, müssen Eltern, glaube ich, wirklich, das ist ja eine Reise, die man geht, wenn man Mama wird oder auch Papa, dass man da erstmal guckt, wo geht meine Reise hin und womit fühle ich mich auch wohl? Und was möchte ich auch nicht machen? Das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Ich sage immer, für mich ist es wichtiger zu wissen, was ich nicht möchte, weil dann kann ich das schon mal erstmal zur Seite schieben, als zu wissen, was ich eigentlich möchte. Also ist so meine Methode. Für mich ist das ganz, ganz wichtig und funktioniert irgendwie ganz gut. Ja, Carina, jetzt haben wir ganz viel über das Thema geplaudert. Und wenn Eltern jetzt noch Fragen haben oder dich auch kontaktieren möchten, wo finden sie dich denn?
Also ich habe einen Instagram-Account, den ich ganz aktiv bespiele, welt_von_unten. Da genau kann man einfach sich noch mehr auseinandersetzen mit genau diesen Themen der bewussten Elternschaft, des Cycle-Breakings und den transgenerationalen Verstrickungen. Jetzt mein neuestes Werk, mein neuestes Buch ist eben Kindheit ohne Gepäck, wo ich ja ganz, ganz intensiv darüber schreibe, was diese Spuren, was dieses Gepäck eben aus der Vergangenheit mit uns macht und wie wir das eben auf den Prüfstand stellen und dann für uns eben alte Muster hinter uns lassen und neue Wege gehen können. Und da habe ich auch die Anleitung für Cyclebreaker formuliert, wo ich auch ganz konkrete Schritte aufzeige, wie man eben genau diese To-Dos sozusagen denen begegnen kann, die sich da auftun, wenn man Elternschaft bewusst leben möchte und was es da alles für wundervolle Tools und Techniken gibt. Ich habe letztens in einem Anflug von, weiß ich nicht, neuem Selbstvertrauen oder so gesagt, in einer meiner Instagram-Stories, dass ich nicht nur den Werkzeugkoffer habe, sondern der Baumarkt bin.
Naja.
und ich habe so viel positiven Zuspruch aus der Community bekommen, weil das ist auch sowas, ne? Wir Frauen sollen bescheiden sein, wir sollen uns nicht so in den Vordergrund rücken, wir sollen ja irgendwie lieber tief stapeln. Und das ist auch so ein Muster, was, finde ich, mal hinterfragt werden kann.
Oh ja, an uns gibt's ja so viele Ansprüche. Oder?
Ja, auch, ne, gerade eben Mütter, was die alles machen sollen und dabei auch noch so tun, als wäre es alles super easy und mühelos. Aber genau, für mich ist ganz wichtig, da die Besprechbarkeit herzustellen. Es ist super tough, Cyclebreaker zu sein. Es ist super tough, bewusste Elternschaft zu leben und es lohnt sich total.
Das Ganze verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes und den Zuhörenden, die jetzt Interesse an dem Thema haben, kann ich das Buch auch nochmal ans Herz legen. Kindheit ohne Gepäck. Ich fasse nochmal zusammen, alte Muster zu erkennen ist der erste Schritt. Ja, sie zu durchbrechen ist der mutigste. Erziehen wir nicht perfekt, sondern bewusst und geben wir uns selbst dabei genauso viel Geduld wie unseren Kindern. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja. Liebe Carina, vielen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema Ich wollte nie so erziehen wie meine Eltern und heute haben wir wieder gemerkt, wir alle tragen diese alten Stimmen im Kopf, die Sprüche, die Regeln, manchmal auch die Verletzungen und gleichzeitig haben wir den Wunsch, es anders zu machen, näher, liebevoller und gelassener. Aber in der Realität stehen wir dann oft zwischen unseren eigenen Kindheitserfahrungen, unseren Werten als Erwachsene und den täglichen Herausforderungen mit unseren Kindern. Deshalb, liebe Eltern, denkt daran, ihr müsst eure Eltern nicht kopieren und ihr müsst auch nicht perfekt sein. Es reicht, wenn ihr bewusst hinschaut, immer wieder neu entscheidet und euch erlaubt, anders zu sein. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.